Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Red Line, dem Podcast über internationale Politik. Diese Woche, nachdem wir jetzt leider ein bisschen Pause machen mussten aus gesundheitlichen und beruflichen Gründen, haben Andreas und ich die Themen oder zwei große Themen angesprochen, die wichtig waren oder die uns wichtig waren. Zum einen die Proteste in Armenien, die jetzt auch am 8.5., wo die Folge aufgenommen wurden, dazu führte, dass ein neuer Ministerpräsident eingesetzt wurde. Genau, das haben wir ein bisschen auseinandergenommen und analysiert, was ist an den Medien überhaupt und wie konnte es dazu kommen. Das zweite große Thema, da habe ich mich ein bisschen mit auseinandergesetzt, nämlich das Thema des EU-Budgets. Da haben wir erstmal überhaupt angeguckt, was das ist und mal ein bisschen reingeguckt, was wird davon einfach eigentlich bezahlt. Ja, genau, das hat natürlich auch aktuelle Gründe. Günther Oettinger, der deutsche Haushaltskommissar, hat nämlich das neue Rahmenbudget für 2021 bis 2027 vorgestellt. Daneben haben wir natürlich wieder, wie üblich, unsere Kurznews gehabt. Und ja, dementsprechend ist die Folge heute ein bisschen kürzer geworden. Aber dennoch sehr angenehm, hoffe ich. Und deswegen wünsche ich euch viel Spaß und ja. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, immer gerne her damit.
Am 5. Mai ist Karl Marx geboren worden und es war der 5. Mai 1800.
Ich weiß nur, dass immer die Konservativen alle gewarnt haben, dass man sich nicht über Marx freuen darf, weil Marx quasi eigenhändig Gulags gebaut hat in der Sowjetunion.
Muss ja, man wissen. So. Also muss man wissen, genau. Also es ist ganz, ganz weirde Sachen kamen da zum Vorschein. Auch ist sich irgendwie die konservative und liberale Presse nicht ganz einig, ob jetzt Marx total wichtig und toll und immer noch gültig ist oder jetzt gerade erst gültig ist oder eh schon lange bewiesen wurde, dass das alles Unsinn war. Und es gab auch nichts so dazwischen von wegen, da hatte er recht und da hatte er nicht recht, sondern immer so, er hatte total recht oder alles war Unsinn. Und ich dachte so, what the fuck?
Ich bin schon überrascht, ich finde es schon interessant, wie viel, auch wie breit auch in der Medienwelt, in der Mainstream-Medienwelt tatsächlich dieses Thema auch, also oder das angesprochen wird, finde ich total spannend, weil dieses Ganze, also Marx ist ja schon was Linkes, so, aber irgendwie scheint das schon so ein bisschen, er scheint schon relativ unabhängig anerkannt zu sein.
Naja, also ich hatte, es gab, glaube ich, vor 2 Jahren mal so eine BBC-Umfrage, wer der wichtigste, also die wichtigste Persönlichkeit. Und da war der erste Deutsche halt tatsächlich Karl Marx auf Platz 4. Also das ist halt schon so, dass das Renommee auf jeden Fall da ist und die sind sich ja auch, also die Gesellschaft ist sich auch nicht so richtig einig. Einige sagen, er ist der Gründer der Soziologie, andere sagen halt, er ist der Gründer oder herausragender Geist der Wirtschaftswissenschaften so und die nächsten sagen halt, er ist ein Philosoph. Man ist sich halt, also ich glaube, wo man sich einig ist, ist, dass er ein kluger Kopf war und ein Gelehrter so und dass es halt, also es gibt halt auch durchaus ein paar Sachen, wo man sagen kann, das sieht so aus, als ob er da zumindest nicht ganz falsch lag.
Aber warum können, also so dann man gibt es ein Interview mit Malu Dreyer, die ja dann in Trier, wo er ja geboren ist, dann, ne, als Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, und die dann irgendwie sagt, ja, bla, Marx, ganz toll, bla, bla. Und ich denke die ganze Zeit so, ja, aber warum macht er nicht das, was er sagt? Das wäre ja mal was, das wäre ja mal ein guter Vorschlag, so, wenn ihr den Marx so toll findet, dann könnt ihr ein bisschen mehr sozial und so sein, naja.
Ich weiß nicht, hast du die Arte-Dokumentation über Karl Marx gesehen? Oder nicht Dokumentation, das war mehr so ein Spielfilm. Das war halt interessant, er fand damals schon die SPD scheiße, weil die sich damals schon nicht an ihn gehalten hat. Also von daher, kein neues Phänomen. 200 Jahre altes Phänomen.
Ja, es ist halt, ich finde es halt komisch, sich Marx so zu versuchen, zu eigen zu machen. Das meine ich jetzt auch nicht nur die SPD, sondern auch allgemein viel des mittellinken Bürgertums oder so. Aber halt das scheinbar nicht durchdrungen zu haben.
Ja, ich meine, durchdrungen, ich kann nicht behaupten von mir, ich habe ein bisschen Kapital gelesen und ich habe das Kommunistische Manifest gelesen und so, und ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich Karl Marx selber total
Ja,
durchdrungen habe, aber
ich würde durchdrungen die Kernelemente mal irgendwo bei Wikipedia gelesen zu haben. Das reicht ja schon.
ja, ne, ich glaube, das ist halt einfach so ein komplexes Thema, ich glaube, wo man halt auch viele Sachen auch einfach mal in Frage stellen müsste von sich selbst, und das wird halt gerade in der Sozialdemokratie nicht getan. Aber das ist ja ein
Ja, also wir haben ja,
bekanntes Thema.
jetzt kommen wir doch zu dem Thema, was mich eigentlich so ermüdet. Nämlich die SPD. Nein, aber die Bundesregierung hat ja jetzt ihre Fraktionsklausur mit den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und Fraktionsvorsitzenden
Auf der
auf
Zugspitze.
der Zugspitze. Teambuilding, wo ich mir auch denke, also da kommst du als linker SPDler in die Fraktionsspitze und dann musst du Teambuilding mit irgendwie so Rassisten wie Dobrindt machen. Das muss ja auch irgendwie unangenehm sein.
Ich meine, wenn sie wenigstens gemeinsam vom Fuße der Zugspitze hochgekraxelt wären,
Das wäre
dann
Teambuilding gewesen.
genau, da hätte man auch die Möglichkeit gehabt, vielleicht einfach mal ein bisschen zu schubsen oder so, und dann bestimmte Probleme hätten sich dann erledigt, oder? Weißt
Genau, ja, oder man fährt halt mal ein bisschen Ski, da passiert ja immer mal was.
du? Ja, frag mal Michael Schumacher. Ja.
Ja, es gibt auch, das wünschen wir natürlich hier, die Disclaimer, das ist Satire, was wir machen.
Ja.
Dementsprechend wünschen wir niemandem etwas Böses.
Doch, ich wünsche bestimmten Menschen etwas Böses, aber vielleicht nicht das.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, Andreas, mach jetzt hier nicht meinen Disclaimer kaputt, um uns vor rechtlichen Problemen zu schützen. Nee, ich bin nur erstaunt. Also, keine Ahnung, ich bin halt ein bisschen erstaunt von Andrea Nahles, weil, ja, Andrea Nahles, die irgendwie gewählt wurde, weil sie ja so auf den Tisch haut und ihre Meinung sagt und auch irgendwie mal gegenschießen kann und deswegen für den Erneuerungsprozess total gut wäre, die sich hier neben jemanden stellt, der irgendwie von der Anti-Asyl, nee, was war, von der
Anti-
Anti-Abschiebung, Abschiebungsindustrie spricht und damit faktisch jegliche Flüchtlingshilfe in Frage stellt
Ne, den Rechtsstaat, er stellt ja eigentlich sogar
und
den
den
Rechtsstaat
Rechtsstaat,
in
ja,
Frage.
das kommt nicht, ja, Organisationen, die Flüchtlinge unterstützen, ihr rechtsstaatliches Recht wahrzunehmen, beziehungsweise das rechtsstaatliche Recht tatsächlich quasi gegen den Behördenentscheidungen Einspruch einzulegen, sozusagen dagegen zu schießen, finde ich da, weil würde ich jetzt, hätte ich mir jetzt gerne Andrea Nahles gewünscht, die sagt, jetzt gibt's mal auf die Fresse, weißt
Ja, aber ich glaube, das ist halt einfach nicht.
Nee,
Also.
ich weiß auch schon, warum es nicht so ist. Sie sind halt in einer Koalition, warum sollten sie? Aber that's the fucking point. Deswegen hättet ihr halt nicht in diese Koalition gewollt, weil ihr könnt halt nicht gleichzeitig dagegen schießen und dafür sein. Es geht nicht. Es ist unmöglich. Es ist faktisch unmöglich. Warum seid ihr so blöd?
Ja, nicht nur das. Das nächste ist ja auch noch. Sie probieren es halt und es zeigt sich halt, dass es auch nicht funktioniert. Ich meine,
Sie versuchen
um
es doch nicht
jetzt.
mal. Sie versuchen es ja noch nicht mal. Sie versuchen ja noch nicht mal gegen die Union zu schießen. Dann könnten sie ja wenigstens sagen, sagt die Union, ja, wenn ihr das nochmal macht, fliegt ihr aus der Koalition raus oder so. Keine Ahnung, okay. Und dann sagt die SPD, ja, okay, wir haben es versucht, bla. Aber sie
Naja,
versuchen es noch nicht mal.
Ralf Stegner hat schon gesagt.
Ja, Ralf Stegner. Who fucking cares about Ralf Stegner? Der hat auch nichts Sinnvolles beizutragen.
Ich mag dich gerade sehr. Ja, nee, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob du mitbekommen hast. In Schleswig-Holstein haben sie ja zum Beispiel auch um die 10% verloren. Ich
6,6
glaube,
Prozent.
echt nur so wenig.
Ja.
Ich dachte, das war die CDU.
Nur so wenig.
Ja, also ich meine, das ist halt faszinierend. Ich meine, da sind sie in der Opposition. Ne? Gut, das ist in Kreis- und Kommunalwahlen, das ist alles nochmal ein bisschen komplizierter, aber. Also es ist, dass sie nicht merken, dass das gerade echt alles ziemlich scheiße läuft.
Ich würde sagen, in Schleswig-Holstein, okay, sagen wir es nochmal. Fool me once, weißt du so, es kann ja einmal mal außer der Reihe und die haben ja noch gar nicht Zeit gehabt, sich zu erneuern. Und ich weiß nicht, vielleicht kommt da ja noch was. Ich will ja auch nicht, das ist ja jetzt in 3 Monate oder wie lange haben wir die Regierung? Können wir noch mal gerne warten.
Ich sehe es aber nicht. Aber gut, ich finde erstaunt, die Grünen haben ein sehr gutes Ergebnis gemacht. Die machen tatsächlich ja auch ganz gute Arbeit in Schleswig-Holstein, wie ich das bisher so wahrgenommen habe. Und da freue ich mich dann für die Grünen auch für das Ergebnis. Auch, dass die CDU ein bisschen verloren hat, ist natürlich auch gut.
Nee, die CDU hat hauptsächlich an so Wählervereinigungen verloren. Das sagen sie zumindest selber und das ist auch plausibel, weil die schon in diesem Umfeld stark sind. Und naja, die Linke hat halt so ganz leicht dazu gewonnen, außer halt im städtischen Milieu.
Ja,
das wird auch nochmal interessant.
Die Linke ist halt hat halt in Schleswig-Holstein auch kein unbedingt leichtes Pflaster.
Um das jetzt mal so auszudrücken. Nö, das kann man auf jeden Fall so sagen, ja.
Aber es ist schon sehr spannend. Es gibt eine schöne Analyse, die ich gerne auch nochmal in die Shownotes packe, zur Linken, die von der Zeit, die so ein bisschen die Zukunft der Linken und auch was jetzt gerade mit der Linken passiert, beschrieben hat in 6 Thesen.
Stimmt, ich wollte das lesen, ich habe es aber nicht geschafft.
Lies es dir durch, es ist sehr, sehr interessant, weil es so ein bisschen darstellt, warum die Linke sich eben vom Osten entfernen musste und es auch getan hat und Richtung Westen sich entwickelt hat. Und dass es natürlich jetzt erstmal wehtut und so weiter. Blablabla.
Na, wird ja auch interessant. Ich meine, es ist ja demnächst der große Parteitag Showdown in Leipzig.
Ja, das Ding ist aber schon, diese Entwicklung, da ist der Drops einfach schon gelutscht. Also das ist vorbei. Also die Linke entwickelt sich zu einer westdeutschen Großstadtpartei, also auch einer ostdeutschen Großstadtpartei, zu einer Großstadtpartei, weil sie hat halt keine Wahl. Weil sie ist nicht in der Lage, die Leute abzufangen, die jetzt zur AfD springen und der Rest stirbt weg, so. Und das heißt, die einzige richtige Entscheidung ist es tatsächlich, in diese Richtung zu gehen und sich ein linkes, erstmal Flüchtling- und ausländerfreundliche Partei zu sein und nicht quasi diese SED-Überbleibsel-Sache zu machen, weil der Osten ist ja strukturell konservativ schon immer gewesen, auch während der DDR. Also das ist ja nicht so, dass der DDR alle links waren.
Nö, überhaupt nicht.
Die SED war in dem Sinne auch nicht links.
Auf keinen Fall, würde auch niemand behaupten, glaube ich. Also
ja, manchmal kann man das halt nicht verstehen. Also man muss das halt, also das machen schon viele, glaube ich. Nur das nur weil es die sozialistische Einheitspartei ist oder was ist das, heißt es halt nicht, dass es links ist.
Ja. Nee, es war halt hauptsächlich ein Haufen spießiger alter Männer.
Ja, genau, struktureller Konservativismus, was halt im Osten, vor allem Sachsen-Anhalt, Thüringen eben so läuft. Naja. Ja.
Aber auch genug zur Innenpolitik.
Ja.
Aber lass uns mal ganz kurz mit einem kleinen Thema da anfangen. In Italien ist die Regierungsbildung gescheitert, weil einfach mal, das ist dann so ein bisschen die Einleitung, passt ja gerade zum Thema.
Aus welchem Jahr ist es die Regierungsbildung in Italien gescheitert? Passiert das nicht jedes Mal, nach jeder Wahl in Italien?
Ich weiß es nicht. Naja, manchmal haben sie ja eine Regierung, wenn auch nicht lange. Aber diesmal haben sich halt keine der großen Parteien, hauptsächlich halt, wie wir schon vorausgesagt, die Fünf-Sterne-Partei hat sich nicht darauf einigen können, mit irgendjemandem eine Koalition eingehen zu können. Und jetzt hat, wie heißt der Ministerpräsident?
Antonio Mattarelli? Nee, das ist
genau, der hat jetzt gesagt, dann lass uns doch eine neutrale Regierung machen, also eine mal wieder eine Regierung der Fachleute.
Eine technische, ja.
Aber auch das wollen eigentlich weder die Liga noch die Fünf-Sterne-Bewegung, sondern sie wollen Neuwahlen. Ich weiß nicht, was das soll. Ich meine, die haben jetzt wirklich erst vor 2 Monaten gewählt. Aber hey, ja, lass doch nochmal Neuwahlen machen.
Ja.
Italien wird ja eh so selten gewählt, da kann man ruhig nochmal neu wählen.
Die müssen halt das, also ich hätte halt gehofft, dass die Sozialdemokraten und die Fünf-Sterne-Bewegung irgendwie zueinander finden. Aber es hat ja auch nicht geklappt.
Nö, genau. Schau mal, da haben wir schon mal ein kleines, kurzes Thema abgehakt. Alles doof in Italien. Und dann wollen wir uns den beiden großen Themen, die wir mitgebracht haben, widmen?
Gerne.
Möchtest du anfangen?
Können wir gerne machen, wie du magst.
Ja, dann.
Wir sind sehr gut durchgeplant immer. Und entscheiden spontan. Ja, ich wollte ganz kurz ein bisschen über allgemein auch über das EU-Budget reden, was jetzt veröffentlicht wurde. Also nicht konkret viel, es sind ein paar Sachen auch über das konkrete Budget, aber allgemein, was eigentlich das mit dem EU-Budget überhaupt auf sich hat auch. Also es gibt immer ein Rahmenbudget sozusagen, einen Rahmenfinanzplan sozusagen für 6 Jahre, der jedes Mal vorgestellt wird. Und der wird dann auch immer pünktlich vorgestellt. jetzt hat der Haushaltskommissar, der deutsche Haushaltskommissar Günther Oettinger, den Haushalt der EU vorgestellt für die Jahre 2021 bis 2027. Ich habe hier 2017 stehen, das ist natürlich Fatsch. So, genau. Das heißt, momentan läuft einer halt, der von 2016 bis 2021 läuft, sozusagen. Mhm. 2015. Naja, auf jeden Fall darum. Das heißt, über diese fünf, sechs Jahre, läuft eben ein Haushalt, der umfasst über diese gesamte Zeit 1.279 Billionen, also 1,2 Billionen. Entschuldigung für die Konfusion, weil im Englischen ist es irgendwie komisch. Im Englischen ist Billions Milliarden und Trillions Billionen. Deswegen gibt es da manchmal Verwirrung. Ja, genau. Und dieses Budget wurde halt sehr gut, sehr stark beobachtet, einfach weil durch den Brexit natürlich ein Loch von 13 Milliarden jedes Jahr quasi aufgemacht wird, was irgendwie gefüllt werden muss. Und die EU hat neue Aufgaben, bekommt immer wieder neue Aufgaben und dementsprechend muss das Geld irgendwo herkommen. Ja.
Und wo kommt es her?
Da kommen wir gleich zu, aber erstmal würde ich kurz sagen, wofür die EU überhaupt Geld ausgibt. Weil sie ist ja eigentlich keine richtige Regierung. Also es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie den Sozialhaushalt, in Deutschland ist der größte Punkt, ist das Militär und die Sozialausgaben in umgekehrter Reihenfolge. So. Und das sind ja beides Punkte, die es auf EU-Ebene gar nicht gibt in dem Sinne. Also es wird ja kein Geld für, die EU gibt ja kein Geld für Militär aus zum Beispiel.
Und auch nichts für Soziales. Und
auch leider. Nichts für Soziales, genau. Es gibt keine gemeinsamen Sozialkassen oder ähnliches. Dementsprechend wird der größte Teil ist der Block 1, den ich hier als Block 1 bezeichnet habe, mal unter dem Stichwort Landwirtschaft und Nachhaltigkeit. Das sind ca. 60 Milliarden im Jahr. Das sind landwirtschaftliche Subventionen, Entwicklung für den ländlichen Raum, Fischereisubventionen und Geld für Umweltschutz. Das sind verschiedene Fonds, die gefüllt werden und aus denen quasi dann zur Strukturförderung zum Beispiel. Also ja, wenn jetzt auf dem Dorf irgendeine Straße nochmal gebaut wird, dann wird das oft von der EU gefördert. So. Sieht man hier in Sachsen viel tatsächlich, in Ostdeutschland mehr.
Ja, und halt, was weiß ich nicht, irgendwelche Blühstreifen und so ein Kram ist da, glaube ich, alles mit drin, ne?
Blühstreifen?
Ja, damit es den Bienen besser geht.
Ja, zum Beispiel, genau. Also wenn man sich die Karte anguckt, in denen so ein Geld vor allem reinfließt, ist es halt vor allem Ostmitteleuropa, die baltischen Staaten, der Ostbalkan, na, also dann Teile von Griechenland, Süditalien, Teile von Portugal, und Wales und Cornwall, also tatsächlich ländliche, strukturschwache Regionen. Ostdeutschland hat sich da mittlerweile so ein bisschen rausgekämpft und wird nicht mehr so stark gefordert, einfach weil da eine lange Zeit viel Geld reingeflossen ist. Genau, und so hat sich das dann halt verändert. Also so, genau, das sind halt so die Regionen, die dann am ehesten gefördert werden aus diesen Fonds. Und die Landwirtschaft geht natürlich dann, das sind diese berühmten Landwirtschaftssubventionen, von denen man irgendwie schon viel gehört hat, ne? dass die Landwirte massiv gefördert werden für ihre Produktion, damit sie überhaupt noch existieren können, weil die Preise so niedrig sind für landwirtschaftliche Erzeugnisse.
Das trifft hauptsächlich Frankreich, ne? Frankreich und Polen sind da irgendwie
Frankreich und Polen,
die großen Nutznießer.
Genau, es gibt dann auch Teile von Großbritannien, aber eher nicht so stark. Deutschland natürlich auch profitiert davon. Aber das sind halt, wie gesagt, vor allem, genau, auch Spanien als Agrarländer oder die baltischen Staaten, die profitieren davon auf jeden Fall. Fischereisubventionen sind eher ein kleiner Teil, aber gehören auch eben dazu. Der zweite Block sind auch nochmal ungefähr 60 Milliarden, aber ein bisschen weniger. Das ist so Wachstum und Wirtschaft, würde ich das bezeichnen. Da wird dann Geld in Fonds für Bildung, Energie, Industrie und kleine mittelständische Unternehmen werden unterstützt. Forschung und Wissenschaft wird gefördert. Verkehr und Mobilität wird gefördert. Das ist auch nochmal ein großer Block. Dabei geht es tatsächlich um, ja, Forschung und Wissenschaft dockt sich auch an Unternehmen an. Und das sind quasi diese ganzen Wirtschafts- und Investitionsförderungen, die die Kommission da verteilt. halt eben damit sozusagen, wenn ihr so und so viel Geld investiert, geben wir euch so und so viele Milliarden dazu oder Millionen dazu. Das ist jetzt als Beispiel zum Beispiel, ne? Wenn jetzt ein Unternehmen irgendwas fördern will. Genau, das ist auch nochmal ein großer Block. Der dritte Block ist der ungefähr 10 Milliarden große Block zum Thema Äußeres und Entwicklung. Das sind Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit außerhalb der EU. Also es ist wie bei uns so ein bisschen.
Also Entwicklungshilfe.
Genau. Dann gibt es die Nothilfen. Das sind dann Gelder, die halt bei Katastrophen in andere Länder gehen. Die Nachbarschafts- und Erweiterungspolitik, wo Fördermaßnahmen und Fonds auch existieren. Das heißt zum Beispiel in Montenegro, Serbien, Moldawien, der Ukraine,
Türkei.
Der Türkei, begrenzt zumindest, genau, da fließt dann halt Geld hin. Das ist aber normal, also das ist tatsächlich normal im Rahmen eines Aufnahmeprozesses, dass da Geld hinfließt.
Na, da geht es wahrscheinlich auch um Aufbau von Verwaltungsstrukturen und so ein Kram, Rechtsstaathilfe,
genau,
und sowas.
Genau, also da geht es darum, dass man den Ländern nicht alleine lässt mit dem Einhalten der Kopenhagener Kriterien, sondern dass man sagt, wir unterstützen euch dabei, eben diese Kriterien zu erreichen.
Darf ich dich jetzt fragen, was die Kopenhagener Kriterien sind?
Die Kopenhagener Kriterien kann man gerne Wikipedia öffnen und sich die einzelnen angucken. Ich will es jetzt nicht aufzählen, aber die Kopenhagener Kriterien sind die Kriterien, nach denen Staaten aufgenommen werden. Also es sind Punkte, die erreicht sein müssen, damit ein Staat aufgenommen werden kann in die Europäische Union.
Ah, okay, danke.
Die gelten quasi für alle. Also da müssen alle Staaten, die in die EU möchten, müssen die einhalten, no matter what.
Mhm.
Genau. Ja, und natürlich das Geld für die Außenpolitik kommt auch da raus, aus diesem Topf. Ja, der nächste Topf ist der Block 4, das ist die Verwaltung, das sind ca. 9 Milliarden, da brauche ich glaube ich nicht viel sagen. Daraus werden dann die Gehälter der Abgeordneten und der Mitarbeiter der Abgeordneten im Europäischen Parlament bezahlt, insgesamt der Mitarbeiter und eben die Verwaltung. Ne? Also das ist glaube ich selbsterklärend. Die EU hat halt einen großen Mitarbeiterstamm und auch in Brüssel und überall in Europa halt Außenstellen, die finanziert werden müssen. Und dann der letzte Block ist der Block 3, das ist Sicherheit und Justiz, das ist Geld für Migration, Gesundheit, Verbraucherschutz, Kultur und Justiz. Genau.
Ist das auch Grenzschutz?
Jein, aber also, ja, da ist der Frontex-Block auch mit drin, genau.
Mhm.
Aber Frontex hat ja ein relativ kleines Budget lange Zeit gehabt, mittlerweile ist es ein bisschen größer, weil es sich eben da vor allem auch aus den Grenzschutzagenturen der Mitgliedstaaten speist, sozusagen.
Okay.
Das fließt nicht über den EU-Haushalt. Das heißt, zum Beispiel nutzen sie Gerätschaften der Mitgliedstaaten. So, also
ja,
da fährt dann ein deutsches Schiff oder ein deutscher Jeep halt eben da die ganze lang.
Ja, das macht ja auch Sinn.
Oder ein französisches oder ein maltesisches, genau.
Die EU hat halt eigentlich keine eigene richtige Infrastruktur.
Genau, und dementsprechend hat sie auch keine Grenzschutztruppe, auch wenn sich das jetzt ändern soll. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, das ist noch nicht ganz, ganz durch.
Mhm.
Ja, was hat sich jetzt im neuen Haushalt eben getan?
Wir müssen vielleicht erstmal sagen, also das ist jetzt der Haushalt, so wie er vorgeschlagen wird, aber er ist noch nicht beschlossen, weil beschlossen wird er im Parlament, richtig?
Genau, deswegen war das, was ich gerade vorgelesen habe, ist tatsächlich der vom letzten Jahr, von 2016.
Ah, okay.
Einfach weil der neue, das bringt nichts, das ist eben noch nicht entschieden. Das jetzt vorzutragen wäre so ein bisschen überflüssig. Da kommen wir gleich zu, da sage ich ein paar wichtige Sachen, aber da stelle ich jetzt nicht die einzelnen Punkte vor, das ist ein bisschen over the top. Ich würde noch allgemein, fällt mir noch ein paar Sachen dazu sagen, also es gibt da sogenannte Nettozahler und Netto-Profiteure von dem Haushalt. Mhm. Zum Beispiel so die Profiteure sind so Polen, Rumänien, Griechenland, Ungarn. Die bekommen halt ihre 3, 4, 5, 6, 7 Milliarden aus dem EU-Haushalt raus. Also man rechnet die Beiträge plus das, was sie bekommen über diese ganzen Strukturfonds etc. Wenn man das durchrechnet, kommt man eben auf dann einen Plus von, bei Polen zum Beispiel, plus von 7 Milliarden. Rumänien dann 6 Milliarden, Griechenland 4 Milliarden, Ungarn 3,5 Milliarden und so weiter. Die größten Zahler sind Deutschland, also 12 Milliarden quasi als Minus, in Anführungsstrichen. Frankreich 8 Milliarden, Großbritannien 5,5 Milliarden, Italien 2 Milliarden. Genau, und dann der Rest ist so irgendwo dazwischen mit einem kleinen Betrag plus oder Minus.
Mhm. Und da fällt ja jetzt Großbritannien quasi weg.
Da fällt Großbritannien weg, genau. Und da hat man halt eben ein Loch von 12 Milliarden. was Großbritannien reingeworfen hat in diesen Haushalt sozusagen. Das heißt, plus das, was man nach Großbritannien zahlt, was aber nicht so richtig wegfallen wird. Auf jeden Fall gibt es dann ein Haushaltsloch, kann man schon definitiv so festlegen.
Ja.
Genau, und mal gucken, einen Moment. So, insgesamt ist der EU-Haushalt relativ klein. 136 Milliarden groß, 2016 zumindest gewesen. Als Beispiel, der deutsche Haushalt ist das Zehnfache.
Aber wie gesagt, da sind ja die größten Kostenträger sind ja da in der EU einfach nicht vorhanden.
Genau, aber man muss sich vorstellen, für einen riesigen Bereich wie die EU ist der Haushalt wirklich winzig. Also hat halt irgendwie die Größe des polnischen Staats, ein bisschen noch kleiner als der polnische Staatshaushalt. Das ist schon nicht so riesig auf jeden Fall, genau. Ja, was hat sich jetzt geändert? Was hat Oettinger vorgeschlagen? Das könnten wir jetzt mal kurz darlegen. Also er hat erstmal Kürzungen natürlich. Also sein Plan ist, dieses Brexit-Loch zu schließen durch Kürzungen und höhere Beiträge. Eine Kombination daraus. Kürzungen vor allem von 5% bei der Landwirtschaftssubvention, 7% bei der ländlichen Entwicklung. Da profitiert niemand von, natürlich. Aber da leidet halt vor allem der ostmitteleuropäischen Staaten leiden darunter und sind auch dagegen. Die baltischen Staaten sind davon eher ausgenommen, deswegen haben die damit weniger Probleme. Und Frankreich hat natürlich ein großes Problem damit, weil sie eben diese Landwirtschaftssubventionen für sie sehr, sehr wichtig sind, weil Frankreich eben ein agrarisch geprägtes Land ist. Ne? Das sind schon, also 5 und 7% sind schon deftige Kürzungen auf jeden Fall, da leiden, werden einige Landwirte auf jeden Fall darunter leiden.
Das ist richtig, ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Genau, aber im Haushalt werden auch Dinge erhöht tatsächlich, also die Gelder für Erasmus-Plus-Förderung wurden verdoppelt. Erasmus-Plus ist so ein Projekt, zum Beispiel viele Studierende können damit so Austauschsemester machen, denen wird das dann finanziert auch. Und es gibt einige Förderungen von NGOs und Organisationen, die transnationale Events organisieren, Projekte machen, die werden dadurch gefördert. Ist auf jeden Fall eine gute Sache, dass das erhöht wird.
Gleich noch eine Frage. Ist das auch, wo ich letztens jetzt gelesen habe, dass es diese Interrail-Tickets zum 18. Geburtstag geschenkt bekommen, also verschenkt werden sollen? Das läuft da bestimmt auch mit rein, oder?
Das weiß ich tatsächlich nicht. Also ich habe es mitbekommen. Ich warte aber noch ab.
Ist ja egal, wir sind ja auch beide über 18. Genau.
Also irgendwie, ich bin auch irgendwie, finde es ein bisschen absurd, weil man glaubt, dass man dadurch irgendwelche Probleme lösen kann. Aber schaden kann es wahrscheinlich nicht. Erhöht wird auch die Förderung für Forschung und Wissenschaft ganz stark. Davon profitieren aber halt auch Großkonzerne wie Merck, Pfizer, Airbus, Thalys, die eben aus diesen Töpfen Geld rausnehmen, um dann forschen zu können.
Ja, also eine versteckte Wirtschaftsförderung quasi.
So ein bisschen, ja, genau. Ja, zudem soll es einfach höhere Einnahmen geben. Das heißt, die EU hat ja auch selber Einnahmen. Also wenn zum Beispiel Google eine 13 Milliarden Euro Strafe zahlt, dann fließt das nicht irgendwo hin, aufgeteilt in die Länderhaushalte, sondern fließt dann geschlossen in den EU-Haushalt, ja, weil das ja von der Wettbewerbsbehörde, also der EU-Kommission quasi dann beschlossen wurde, diese Strafe. Und dann gibt es halt noch einige. Es gibt ein Teil der Mehrwertsteuer fließt zur EU zum Beispiel. Aber es sollen diese eigenen Einnahmen sollen quasi erhöht werden, indem zum Beispiel eine erhöhte Kohlenstoffdioxidsteuer bzw. der Emissionshandel erhöht werden soll. Das heißt, man verkauft quasi deutlich teurer das Recht, dass Leute die Luft verpesten dürfen. Und damit macht man dann halt Geld. Und dann soll es eine Steuer auf nicht recycelbaren Plastik geben. Das möchte die Kommission gerne. Das wird halt nicht funktionieren, weil die Nationalstaaten das nicht mögen, wenn die EU Steuern erhebt.
Ja, insbesondere, ich meine, eigentlich finde ich ja Steuern als Regelungskonzept ganz interessant. Also, ne, man will ja eigentlich mit diesen Steuern erreichen, dass weniger von solchen Sachen hergestellt wird oder ausgestoßen wird oder wie auch immer, oder zum Beispiel bei Alkohol und Zigaretten, dass es weniger konsumiert wird. Hm. Andererseits hat man eigentlich auch, wenn man darauf Steuern erhebt, nicht so richtig ein Interesse daran, das zu verhindern, nee. Weil dann gehen ja die Einnahmen weg. Ja. Das ist auch doof.
Das ist auch immer dieses Problem, wenn man Steuern dazu benutzt. Man muss also Steuern gerne, aber nicht davon abhängig sein. Das ist das Ding.
Genau, das ist ein schwieriges Feld.
Das sind so die Ideen, die die Kommission vorgeschlagen hat oder vorschlägt. Insgesamt kommen, wie gesagt, mehr Ausgaben für die EU zustande und die sollen dann auch durch erhöhte Einnahmen und Beiträge der Mitgliedstaaten sozusagen gelöst werden. Denn die EU hat ja auch neue Aufgaben bekommen, gerade im Bereich Migration und Sicherheitspolitik, und diese Gelder müssen auch irgendwie gefüllt werden. Und trotzdem, obwohl das die EU so beschlossen hat, dass sie mehr Aufgaben hat, sind ganz viele konservative und eher EU-kritische Regierungen dagegen und sagen, sie möchten gerne ein schlankes EU-Budget haben. Also zum Beispiel Dänemark, Österreich und Schweden fordern das ganz stark. Und das tut mir leid, aber das ist bescheuert. Also du kannst halt nicht rumlaufen und sagen, die EU muss das jetzt alles für uns machen und die EU muss unsere Probleme lösen. Aber mehr Geld, nö.
Ja, außer du sagst halt, wir sind dafür muss die gesamte Subvention der Landwirtschaft abgebaut werden oder sowas.
Ja.
Was aber ein Ungleichgewicht in der...
Und meckern sie auch alle wieder.
Ja, genau, also.
Also, sorry, verstehe ich nicht, finde ich irgendwie absurd. Und du kannst halt nicht sagen, wir müssen mehr Außenpolitik oder was weiß ich machen als EU. Also entweder stellst du dich hin und sagst, wir schaffen die EU ab und dann brauchen wir das alles nicht mehr, dann sparen wir alle ganz viel Geld. Ja, aber dann stell dich halt auch hin und mach das, aber versteck dich, also sei nicht irgendwie für diese ganzen neuen Aufgaben für die EU und dann sich da hinzustellen und sagen, ja, nee, also mehr Geld, nö. Das ist halt nur noch reiner Populismus.
Ja, aber das ist ja im Prinzip eh eines dieser Probleme, was hier zum Beispiel auch in den Brexit geführt hat, dass man Probleme, die man hat und nicht lösen kann, auf die EU schiebt, währenddessen man aber gleichzeitig, nicht die Mittel zur Verfügung stellt und herausstellt, dass man die EU ja ein Teil davon ist, man ja immer selber und eigentlich gar nicht an den Lösungen sich beteiligen möchte.
Es gibt eine schöne Theorie, die nennt sich Venue Shopping heißt das. Venue Shopping. Das heißt, du suchst dir ein Thema aus, was du durchsetzen willst, aber was unpopulär ist, und schiebst es dann. Du löst es da lieber auf EU-Ebene, damit du dann das eigentlich kriegst, was du willst, aber hinterher im Nationalstaat sagen kannst, was für ein Scheiß hat die EU schon wieder gemacht. So. Zum Beispiel mehr Geld für Sicherheit. Wir müssen mehr, die EU macht plötzlich mehr im Thema Sicherheit und vernetzt sich, und dann kannst du hinterher, hast du das, weil du es eigentlich willst, aber dann als Präsident oder so im Nationalstaat sagst du, guck mal, die EU schon wieder, jetzt will die mehr Geld, unglaublich, müll. So. Das heißt, du suchst dir dein Venue aus, sozusagen, indem du deinen Punkt am besten durchsetzen kannst, und hinterher kannst du dann im Nationalstaat rummotzen, weil du hast es ja nicht gemacht. So kannst du es zumindest darstellen, obwohl du es natürlich trotzdem selbst gemacht hast eigentlich.
Und quasi passiert hier aber genau das Umgekehrte. Du sagst nämlich die ganze Zeit, was passieren werden sollen, aber die Maßnahmen, die dafür passieren müssen, sind so unangenehm, dass du sagst, ja, aber die muss die EU machen. Und dann bleibst du aber trotzdem auch noch in deinem
so ein bisschen,
populistischen Ding, dass du sagst, ja, aber die EU ist eh insgesamt böse und viel zu teuer und keine Ahnung,
aber
das Parlament kostet zu viel Geld oder
bla. Genau, aber so. Halt zum Beispiel Sebastian Kurz, natürlich will der auch, dass gewisse Dinge auf EU-Ebene gemacht werden. Da braucht er überhaupt nicht so tun, als wäre er da total gegen. Das stimmt nämlich nicht. Das macht er halt aus populistischen Gründen. Also gerade was Sicherheit angeht, und da braucht die EU halt mehr Geld. Und das ist halt unbeliebt in nationaler Ebene, deswegen schiebt er das dann auf die EU. So.
Was ja auch aus seiner Sicht heraus Sinn macht. Also das ist, also aus einer populistischen Sicht macht das total
Sinn. Das macht Sinn, aber es ist trotzdem verwerflich auf jeden Fall.
Ja, auch das, genau.
Auf jeden Fall, ich finde es teilweise ein bisschen absurd, hier jetzt auch wieder mit dem Haushalt umgesprungen wurde. Ich persönlich finde es schade. Aber besonders, also es gibt auf jeden Fall viele Punkte, die natürlich im Haushalt nicht zu finden sind, wie die sozialen Themen. Aber muss man auch ganz ehrlich sagen, ist halt einfach nicht Aufgabe der EU momentan. Also da muss man sich erstmal darauf einigen, dass die EU da auch aktiv wird, und dann kann man das auch in den Haushalt packen. Also der Haushalt spiegelt ja nur die Aufgaben der EU wider.
da würde ich dir auch, also genau, also da die EU zu kritisieren, macht keinen Sinn. Da wäre es mal viel besser, wenn man sich darauf einigen könnte, dass das überhaupt eine Situation wäre, die man haben möchte. Natürlich könnte man jetzt auch sagen, die Mittel, die anstatt zur Grenzkontrolle eingesetzt werden, könnten auch zur Hilfe für Geflüchtete eingesetzt werden und. Aber
ja,
das ist halt gerade nirgendwo gewollt, also weder auf den nationalstaatlichen Ebene noch auf der EU-Ebene.
Also ich finde es halt auch interessant, dieser Haushalt und auch eigene Steuern und so sind ja auch ganz nett, aber es gibt ja keine faktische Legitimierung des Ganzen. Also es ist ja so, dass der EU-Rat und das Parlament zusammen irgendwie entscheiden und die sind nicht wirklich demokratisch zusammengesetzt jeweils. Das heißt, du hast da wieder so einen Haushalt, der da irgendwie von Gott gegeben ist. So. Und das ist, beziehungsweise von der Kommission. Und da fehlt halt irgendwie auch wieder die Legitimierung und deswegen macht das alles eigentlich insgesamt keinen Sinn.
Das, ja.
Also die Idee ist ja, du machst einen Haushalt und dann, wenn ich mir als Bürger das nicht gefällt, dann wähle ich halt die Regierung ab. So. Aber wenn jetzt der Haushalt, EU-Haushalt mir nicht, wen wähle ich denn ab?
Ja, die nächste Frage ist ja, ob sich die Bürger überhaupt mit diesem Haushalt auseinandersetzen. Ich meine, man sieht das ja ganz gut daran, wie gerade der deutsche Haushalt debattiert wird, während der EU-Haushalt tatsächlich nur so auf dieser Ebene debattiert wird, entweder wo es einzelne Vergünstigungen gibt oder über die Frage, wie kommt damit die Regelung zur Bestrafung von bestimmten Mitgliedstaaten, die sich nicht mehr rechtsstaatlich verhalten. So, das sind ja tatsächlich die beiden Themen, um die es geht und alles andere ist egal.
Ja, das stimmt. Ja, also der EU-Haushalt, die Frage ist halt, woher kommt das? Kommt das vielleicht auch wegen der fehlenden Legitimation? No, also, weil wieso sollte ich mich als EU-Bürger denn dafür interessieren, wenn ich da sowieso nichts mit zu entscheiden habe?
Ja.
Also, ja. Das ist aber halt ein Grundproblem der EU. Da haben wir ja letzte Woche schon mal, oder in der letzten Folge schon mal drüber gesprochen.
Ja, kann man auf jeden Fall auch nachvollziehen, ja. Genau.
Ja, insgesamt, wer ist das dann erstmal zum EU-Haushalt? Hast du den?
Okay, wunderbar. Dann komme ich mit meinem Thema. Und zwar reden wir über einen nahe asiatischen oder vielleicht auch ferneuropäischen Kleinstaat.
Ferneuropäisch, das klingt gut.
Naja, es ist halt nicht ganz klar. Also wir reden über Armenien. Armenien ist ein Staat im Kaukasus. Und wie würdest du den Kaukasus bezeichnen? Ist das für dich Europa oder ist das für dich
Asien? Kommt drauf an, auf welcher Basis du Europa definierst. Also geografisch, kulturell, historisch. Aber ich würde jetzt prinzipiell eher sagen, dass es zu Asien gehört.
Okay, also weil gerade wenn wir es zum Beispiel kulturell definieren, ist Armenien einer der ältesten christlichen Staaten der Welt. So,
andererseits gehört es halt auch lange zum Osmanischen Reich zum Beispiel. Also ich glaube, das ist ja immer das Thema, wenn man über Europa spricht, auch wo hört Europa auf? Und das ist ja eine fließende Grenze. Ich glaube, Armenien ist Mitglied des Europarates auch zum Beispiel. Ja. Ist natürlich eine fließende Grenze und ich glaube, der Kaukasus ist halt so ein Bereich, der ist mega interessant, weil er eben einerseits dem Mittleren oder dem Nahen Osten angehörig ist, irgendwie Europa angehörig ist, irgendwie Zentralasien angehörig ist. Und das macht es, glaube ich, kompliziert.
Genau, und deswegen war auch der Grund, dass wir uns das anschauen. Ich möchte mal als erstes kurz das Land vorstellen, weil es, glaube ich, nicht vielen Menschen wirklich ein Begriff ist. Also es gab zwar in der letzten Zeit durchaus immer mal so ein paar Schlaglichter auf das Land, allerdings dann nur insbesondere auf den Völkermord, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen. Genau, aber das Land selber ist, glaube ich, einfach nicht so in den meisten Köpfen drin. Das ist ein sehr kleines Land mit 3,5 Millionen, nee, nicht mal, mit etwa 3 Millionen EinwohnerInnen. Es ist etwa so groß wie Brandenburg. Weniger Einwohner als Berlin. Dagegen leben 7 Millionen ArmenierInnen im Ausland. Die größte Gemeinschaft ist in Frankreich. Und es ist ein sehr armes Land. Also ein Drittel der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze und zwar nicht der deutschen oder europäischen Armutsgrenze, sondern der Armutsgrenze der GUS, also der Gemeinschaft unabhängiger Staaten, das im Prinzip die ehemaligen Sowjetrepubliken sind. Also da ist arm noch eine ganz andere Basis von Armut. Und ja, ist ein Land, was grenzt an Georgien, an die Türkei, an den Iran und an Aserbaidschan. Das sind so die Hauptgrenzen und im Einzugsgebiet von Russland im Prinzip ist, weil es eine ehemalige Sowjetrepublik ist. Und dort gab es jetzt sehr lange große Demonstrationen, die dazu geführt haben, dass der Machthaber, Präsident und und kurzzeitiger Ministerpräsident Sergei Sargsyan gestürzt wurde. Ja, und das ist jetzt im Prinzip das der Punkt, worüber wir drüber reden wollen. Und das hat ganz viele Implikationen. Also das ist erstmal total spannend, weil dort im Prinzip eine Revolution stattgefunden hat, eine friedliche Revolution. Über 3 Wochen gab es Großdemonstrationen, die sich gegen diesen Sergsyan gerichtet haben. Wollte nämlich eigentlich vom Präsidentschaftsamt ins Ministerpräsidentschaftsamt wechseln. Also der war 10 Jahre lang Präsident von Aserbaidschan. Und ja, jetzt wollte er im Prinzip, also er konnte das nicht mehr länger machen und wollte jetzt aber rüber ins Ministerpräsidentamt wechseln. Bisschen wie die Rochade, die Putin da gemacht hat. Und das hat sich im Prinzip die Bevölkerung nicht gefallen lassen und ist aufgestanden und hat gesagt, wir wollen das nicht mehr. Und das war natürlich nur der Anlass. Der Grund dafür ist halt eine sehr, sehr große Korruption und halt die schlechte wirtschaftliche Situation des Landes. Also es gibt halt, also dieses Land liegt irgendwie auf Platz 130 der Staatenliste mit einem Teil mit der Korruption. Also das ist einfach hochkorrupt. Ja. Und es gibt einen sehr charismatischen Oppositionsführer, der heißt Pashinyan. Und der arbeitet seit Jahrzehnten im Prinzip gegen diese Korruption. Der hat sehr viele Demonstrationen und auch eine Partei gegründet, die sich gegen Korruption ausspricht. Und 2008 gab es schon mal Proteste, die im Prinzip dann auch diesen jetzigen, also den früheren Präsidenten ans Amt geführt haben. Und die wurden tödlich niedergeschlagen. Und auch das wurde nie untersucht. Dabei sind 10 Menschen ums Leben gekommen und viele, viele 100 verletzt worden. Der Oppositionsführer Pashinyan musste auch 2 Jahre deswegen in den Knast und wurde als Anführer dieser Revolte im Prinzip verhaftet. Und jetzt hat er es im Prinzip geschafft, durch einen großen Protestzug, die am 15. April etwa angefangen haben, hat er es geschafft, dass tatsächlich die Regierung zurücktreten musste. Und zwar sind die am 23. April, also das ist jetzt schon über eine Woche her, schon fast 2 Wochen her, sind sie zurückgetreten. Und das Problem ist aber jetzt, Armenien hat leider keine neue Regierung gewählt. Pashinyan wollte Ministerpräsident werden und hatte auch einen Plan, was er dann machen wollte. Aber im Prinzip hat sich das Parlament gesagt, sie wollen ihn nicht wählen. Haben aber auch keinen anderen Gegenkandidaten vorgeschlagen. Pashinyan hat gesagt, er würde im Prinzip hauptsächlich eine Wahlrechtsreform vornehmen, weil er sagt, die Wahlen werden eigentlich grundsätzlich gekauft. Und das will er halt verändern und dann auch gleich Neuwahlen durchführen. Und er hat allerdings keine Mehrheit für das Ganze im Parlament. Also seine Partei, die er gegründet hat, die hat genau 7 Stimmen in dem Parlament. Und das ist halt, und selbst mit allen anderen Parteien drumherum wird er im Prinzip von 1/3 der Abgeordneten unterstützt. Ja. Und jetzt muss man im Prinzip gucken und schauen. Und heute ist halt der 8. Mai. Und genau in dieser Zeit also heute oder morgen müssten sie im Prinzip einen neuen Ministerpräsidenten wählen. Oder ansonsten ist das Amt nicht mehr regierbar. Ja. Und das ist im Prinzip das, was jetzt passiert. Ganz interessant ist das halt, weil das alles im Einflussbereich von Russland passiert, die Armenien auch als wichtigen Wirtschaftsfaktor sehen und Russland ist auch der wichtigste Wirtschafts- und Militärfaktor in der Region. Also unter anderem gibt es 2 Militärbasen in Armenien von den Russen und das russische Militär regiert an der Grenze. Russland ist der größte Auslandsinvestor in Armenien und ist ein bisschen auch der Friedenswächter, denn es gibt diesen Berg Karabach, ich weiß nicht, hast du das schon mal gehört?
Das ist, glaube ich, eine ganze Region. Ich glaube, das ist nicht nur ein Berg.
Ja, genau, aber das ist eine Region, die sich um diesen Berg, und dieser Berg ist ein Heiligtum des armenischen Christentums. Und darum gibt es im Prinzip einen Streit mit Aserbaidschan. Und Aserbaidschan ist ja auch ein Teil der ehemaligen UdSSR und durchaus auch unter Schutz Russlands. Und Armenien und Aserbaidschan haben halt einen sehr langen Konflikt um diesen Berg. So, und da möchte ich im Prinzip, Russland probiert da ein bisschen ein Auge drauf zu halten. Und die beobachten halt jetzt gerade, was so passiert. Also wie jetzt dieser neue oppositionelle Führer sich im Prinzip mit Russland verhält. Also er äußert sich auch nicht wirklich kritisch gegenüber Russland. Er sagt auch, dass Russland weiterhin der wichtigste Verbündete Armeniens ist. Allerdings seine UnterstützerInnen sind halt schon eher europäisch zugewandt und sehen halt schon, dass im Prinzip die EU und der Westen eigentlich das ist, wo sie hinwollen. So, und jetzt muss im Prinzip Perjan auch ein bisschen gucken, wie er damit umgeht, mit diesem Zwiespalt, wenn er denn tatsächlich heute oder morgen zum Ministerpräsident gewählt werden würde. Ja, und das ist halt interessant zu beobachten.
Auf jeden Fall, prinzipiell ist es ja eine gute Sache, dass scheinbar so viel auch Mobilisierungspotenzial in der Bevölkerung vorherrscht, sodass die Menschen sich dagegen wehren. Das ist ja etwas, was ich auch in Rumänien immer wieder beeindruckend fand, wie die Menschen an irgendeinem Punkt sagen, so bis hierhin und nicht weiter.
Ja, und ich meine, 300.000 Leute haben in der Hauptstadt Jerewan demonstriert, und das ist bei einem Land, was so knapp 3 Millionen Einwohner hat, also 10% der Bevölkerung auf der Straße zu sehen, das ist schon sehr, sehr faszinierend.
Ja, stell dir vor, in Berlin gehen 8 Millionen Menschen auf die Straße.
Ist eigentlich nicht vorstellbar. Nee. Ja, genau.
Gab es auch noch nie. Das ist auch, also natürlich in einem großen Flächenland wie Deutschland auch nicht möglich.
Genau, also man muss halt auch sagen, es ist eine sehr, sehr ländliche Region und es gibt im Prinzip nur eine große Stadt mit Jerewan, aber trotzdem ist das halt schon ganz schön krass. Wichtig ist diese Region halt auch wie in diesem Völkermord, den ich vorhin angesprochen habe. Das ist der zweite große Völkermord. Wir haben ja tatsächlich schon über den ersten Völkermord des 19. des 20. Jahrhunderts gesprochen. Das war der Völkermord an Herero und Nama. Und das ist im Prinzip der zweite. Der wurde vom Osmanischen Reich durchgeführt und während des Ersten Weltkriegs durchaus auch unter Mitarbeit Deutschlands. Und dort wurden 300.000 bis 1,5 Millionen Armenier, die Zahlen sind sehr, sehr unklar, umgebracht. Und die Türkei erkennt diesen Völkermord auch immer noch nicht an. Das ist ein ganz, ganz großer Konflikt auch in der Region. So, und mittlerweile darf man auch nicht mehr sagen, dass das ein Völkermord ist in der Türkei. So, also das sind ganz, ganz schwierige Situationen, was halt auch dort immer wieder zu Spannungen zeugt. Was jetzt zum Beispiel, glaube ich, gerade auch ein sehr großes Problem ist, weil wenn Russland und die Türkei in Syrien zusammenarbeiten, stellt das Armenien vor große Herausforderungen, wenn plötzlich der Schutzfaktor und der größte Gegner zusammenarbeiten und sie gleichzeitig an der Grenze sich gegenüberstehen. Also das ist irgendwie eine schwierige Situation für dieses kleine Land.
Ich finde das Interessante an diesem ja eigentlich kleinen Land ist ja, dass der Großteil der Bevölkerung der Armenier quasi nicht in Armenien lebt. Also es gibt ja ein Vielfaches der Menschen, die der Bevölkerung Armeniens leben in anderen Ländern. Also dieses Land und diese Bevölkerung ist ja schon, die Kultur reicht ja quasi Jahrtausende zurück eigentlich schon, was es wirklich sehr, sehr spannend macht auch. Also die Armenier leben ja viele in Russland, natürlich auch in den USA, in Europa, auch in Südamerika, Australien, Millionen. Also das ist schon auch nicht zu vernachlässigen, diese Diaspora sozusagen.
Ja, das ist auch wirklich spannend, also weil die auch ein großer Wirtschaftsfaktor sind und halt gleichzeitig auch, ich glaube, es ist nicht so richtig der Plan der Auslandsarmenier, nenne ich sie jetzt mal, überhaupt wieder in dieses Land zurückzugehen, aber sie verbreiten halt durchaus, sie unterstützen das Land und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es so ein bisschen Richtung Westen ausgerichtet ist, weil es halt schon von außen auch viel, die westliche Kultur mitbekommt. So, und das ist, also das ist halt eins dieser Länder, vielleicht wie Israel und Kurdistan, vielleicht so andere Länder, die großen Länder mit großen Diasporas außerhalb des eigenen Landes, wo das aber so insgesamt funktioniert. Ne? Also das ist immer schwierig. Man muss halt auch sehen, das sind die einzigen Christen der Region, umgeben von sehr großen muslimischen Staaten.
Ja, die Georgier sind, glaube ich, in Georgien ist auch noch vornehmlich katholisch.
Ach, stimmt, ne? Ja.
Orthodox.
Orthodox-christlich, genau. Und die Armenier, das ist ja nochmal so eine ganz eigene christliche Kirche.
Genau.
Ich weiß gar nicht, also die sind nicht orthodox, die sind nochmal extra. Die haben auch so eine eigene Schrift, die mit keiner anderen Schrift zu vergleichen ist. Also es ist ein super spannendes Land und es soll auch unglaublich schön sein. Also ich kann das auch empfehlen, ich glaube, da mal hinzufahren. Ich habe gerade eine Freundin, die lebt gerade in Georgien und zeigt gerade Bilder aus Georgien. Und ich glaube, diese Region insgesamt, das ist einfach atemberaubend schön.
Genau. Ja. Ich hoffe, ich weiß es nicht, Armenisch, nicht, dass du es jetzt mit Aramäisch verwechselst, aber...
Nee.
Ja, nee, nee, okay. Nee. Das gibt es ja auch noch, das klingt ja ähnlich. Nee, genau.
Ja, wir werden jetzt beobachten. Ich werde auf jeden Fall über unseren Twitter-Account herausgeben, wenn da was Neues kommt, ob denn jetzt der Oppositionsführer zum Ministerpräsidenten gewählt wird. Und ansonsten werden wir das beobachten und wahrscheinlich dann immer mal, wenn es um die Region geht, auch mit einspielen lassen.
Ja, es ist auf jeden Fall interessant. Man kann sich gerne auch mal ein bisschen über mit Armenien auseinandersetzen. Also Armenien war nicht immer so klein. In der Antike gab es durchaus Zeiten, in Armenien eine nicht zu vernachlässigende große Größe war in der Region. Genau.
Ich würde sie halt, glaube ich, auch, sie sind, glaube ich, auf jeden Fall immer noch nicht zu vernachlässigen. Also
nein, natürlich nicht, aber ist, ne, flächenmäßig ging das alte armenische Reich sozusagen vom Mittelmeer bis zum Kaspischen Meer, bis zum Schwarzen Meer. Ne? Also das sind schon Größen, die das jetzige Armenien natürlich nicht erreicht, territorial gesehen.
Ja, okay, genau, das wäre es zu dem Thema. Und jetzt noch die Kurznews und dann muss ich auf Arbeit.
Genau. So, was haben wir denn da so Schönes? Ja, stimmt, wir haben Wahlen im Libanon, die anstehen jetzt.
Nee, die sind
die
durch.
Sind, die sind schon durch? Wann war
vorgestern,
das denn?
Vorgestern.
Vorgestern. Na gut, aber das Wahlergebnis dauert irgendwie Tage auf jeden Fall.
Genau, also das, was jetzt so rauskommt, sind im Prinzip mehr so Prognosen des Ergebnisses, kann man glaube ich sagen. Mhm. Und da hat leider die Hisbollah gewonnen.
Im ganzen Land oder...
Ja, also tatsächlich insgesamt, also es gibt dieses Zukunftsbündnis des derzeitigen Ministerpräsidenten und das, der Ministerpräsident wird so vom Westen unterstützt. Insgesamt ist ja der Libanon sehr, sehr komplex. Es gibt ja da sehr, sehr viele Kompromisse. Der Ministerpräsident muss, ich glaube, Schiit sein, der Präsident muss Christ sein und der Chef der Regierung muss irgendwie Sunnit sein oder so. Also da wird sehr, sehr viel auf die vielen Religionen des Landes Acht gegeben und man muss da im Prinzip immer Kompromisse machen. Aber diese westlich geprägte Regierung hat tatsächlich verloren. Man sagt, man geht davon aus, dass sie bis zu 10 ihrer 33 Sitze verloren haben und es sieht wohl so aus, als ob das schiitische Bündnis um die Hisbollah eine eigene Mehrheit zustande bekommen hat. Ja, und das wäre natürlich sehr, sehr ungünstig, insbesondere für Israel, aber auch für Syrien.
Also ganz klar ist es nicht. Also es kann auch sein, dass es dann tatsächlich trotzdem wieder eine Einheitsregierung geben wird.
Genau, also klar ist nicht, was passieren wird, aber ich glaube, eine Stärkung der Hisbollah ist...
Aber
kann sich niemand wünschen.
Also wie ich das verstanden habe, ist es jetzt nicht so, dass die Hisbollah irgendwie Landslide-mäßig, sondern die haben halt einfach halbwegs ihre Sitze halten können und durch das neue Wahlrecht, was ja mehr so Richtung Verhältniswahlrecht geht, quasi dadurch haben die großen Parteien im Endeffekt verloren alle, bis auf die Hisbollah. Das ist quasi der Gewinn, sozusagen. Weil der Proport so ein bisschen gelockert wurde bei der Wahl jetzt. Das führt dazu genau. Natürlich, dass dann die großen Blöcke sozusagen verlieren und die kleineren Parteien eher gewinnen.
Ja. Genau, es gab auch wohl relativ viele freie Kandidatinnen, die angetreten sind, um halt auch diese Blöcke aufzulösen, weil sie halt sagen, sie haben eigentlich nicht mehr so Lust darauf, dass das alles sich anhand von Religionen und irgendwelchen komischen Ordnungen orientiert, sondern... sie wollen halt mehr für die Bevölkerung, sage ich jetzt mal, agieren und nicht nur für einzelne Teile der Bevölkerung. Aber das hat wohl auch nicht so richtig gut geklappt. Ja, Ich wollte noch mal ganz kurz sagen, was die Hisbollah überhaupt ist, weil das so ein seltsames Konstrukt ist, was wir in Deutschland eigentlich gar nicht kennen. Also was ist ja keine Partei, sondern es ist mehr so, ja, ein Staat im Staate, würde ich sagen. Ne, also es ist zum einen eine Armee und Terrororganisation, zum anderen ein Wohlfahrtsstaatsträger, also die haben Suppenküchen, Schulen, es ist ein Religionsträger, die halt eigene Moscheen betreiben und es ist halt gleichzeitig eine Partei und das ist so ein ganz seltsames Konstrukt und hauptsächlich im Süden, genau, des Libanons sind die sehr, sehr stark. Also an der Grenze zu Israel und sie sehen halt auch Israel als ihren Todfeind an.
Genau, Südwesten, also auch diese Ecke bei Syrien, Israel, genau.
Ja, also das ist...
Also da, sie bilden halt diesen Staat im Staate vor allem dort. Also zum Beispiel im Norden ist die Hisbollah mit diesen Organisationen der Form gar nicht vertreten. So.
Genau, im Norden ist es auch stärker da, christlich und sunnitisch geprägt.
Da ist sie dann halt eher nur als Partei, wenn sie da überhaupt auftritt. So, das ist halt das Thema, sowieso Libanon ist schwierig. Es ist halt kein heterogenes Land in dem Sinne, wo alles gleich ist, also wie Deutschland, wo alles relativ gleich verteilt ist, sondern
Das muss man, ja, und ist ja hier auch nicht ganz gleich verteilt, aber genau, also es ist auf jeden Fall ein sehr komplexes Land und es ist auch sehr instabil, also es leben 1,5 Millionen Flüchtlinge in diesem Land, wo 4 Millionen Menschen leben, also 4 Millionen Libanesen und Libanesinnen, also das ist halt alles gerade sehr, sehr sehr, sehr komplex und instabil.
Genau. Dann willst du das nächste Thema noch machen?
Ja, das ist eigentlich nur die, der liebe Putin wurde in seine vierte Amtszeit eingeführt. Und es ist bemerkenswert, zum einen, ich meine, das war gestern, der 7. Mai, heute ist der 8. Mai, morgen ist der große Feiertag Russlands mit dem Tag des Sieges, also da wird es große Militärparaden geben. Ich finde es interessant, ich hätte das, glaube ich, an Putins Stelle dann selber auf den 9. Mai gelegt, sich selbst mit einer Militärparade einführen lassen. Es gab Demonstrationen, hauptsächlich von dem Nationalisten Nawalny ausgerufen, dabei wurden etwa 1000 Menschen festgenommen. Nawalny selber ist natürlich auch wieder festgenommen worden.
Wurde aber wieder freigelassen.
Ja, ne, das passiert irgendwie so immer. Ich verstehe auch die ganze Taktik dahinter nicht, den kurz festzunehmen und ihn dann wieder freizulassen, so nach dem Motto, ach, du bist das, naja, dich kennen wir ja schon, du kannst wieder gehen oder so. Was soll das? Also verstehe ich nicht. Genau. Und interessant war halt tatsächlich, dass bei dieser...
Sie wollen ihn, glaube ich, nicht zum Märtyrer machen, ne?
Ja, aber...
Sie nehmen ihn fest, damit der Protest dann auseinanderbricht für den Tag und dann am nächsten Tag lässt man ihn wieder frei, damit er nicht so rumlaufen kann, also damit er dann seine Anhänger ihn quasi nicht so auf so ein Schild heben können.
Ja, also ich...
Also ich will nicht sagen, ob die Taktik gut ist oder so, ich will nur sagen, das ist die Taktik dahinter. Das ist meine Vermutung.
Mhm. Genau, und was halt bemerkenswert ist, dass unser Freund und ehemaliger Bundeskanzler Gerhard Schröder einer der wichtigsten Gratulanten von Putin war. Und zwar sogar vor Medvedev, was ja sein Ministerpräsident ist.
Das war also sehr irritierend. Der stand da in erster Reihe.
Ja.
Das war irgendwie seltsam.
Also
ich verstehe auch nicht. Ich meine, Gerhard Schröder, ja, ich habe den auch irgendwie immer wahrgenommen als jemand, der auch, keine Ahnung, der ein Gewissen hatte, zumindest damals. Und was ist mit dem passiert? War der immer schon so? Habe ich das nur nicht mitgekriegt? Ich verstehe es nicht. Der hat doch irgendwie auch coole Politik gemacht teilweise. So.
Ich glaube, er war immer schon so. Also das ist, also
glaubst du das?
Ja, ich glaube das tatsächlich. Also ich glaube, der hat sich schon immer umschmeichelt von Macht gefühlt. Und er ist ein sehr, sehr machtbewusster Mensch. Und durch die Abwahl 2005 ist er auf jeden Fall getroffen gewesen und ich glaube, er sieht derzeit tatsächlich Putin einfach als einen der mächtigsten Menschen der Welt und an dem man sich gut orientieren kann.
Aber ich glaube, als Bundeskanzler hat er sich nicht so, da war er nicht so drauf, dass er sich so leicht irgendwie, dass er sich dann bei solchen Sachen mitmacht. So. Also das Putin wird ja mega kritisiert, er macht doch viel Scheiße mit Syrien und allem. Ich glaube, das hätte er als Bundeskanzler damals nicht gemacht. Aber das hat, glaube ich, dann mit dieser Enttäuschung der Wahl und dann, das hat dem, glaube ich, psychisch dann auch so ein bisschen sehr betroffen. Naja.
Genau. Aber ich will das gar nicht aus dieser Sichtlinie sehen, sondern aus dieser anderen Sichtlinie. Und zwar gibt es ja dieses Pipeline-Projekt Nord Stream 2, was im Prinzip eine Pipeline durch die Ostsee von Russland nach Deutschland ist, die Schröder führt. So, und ich meine, man muss ja mal gucken, warum nimmt Putin den in die erste Reihe? Ne? Ich meine, gut, der ist ein ehemaliger Bundeskanzler und ehemaliger westlicher Verbündeter, die man damit auch mal gut ärgern kann, besonders Deutschland. Aber dafür würde ich das jetzt alles nicht so wichtig nehmen. Ist ihm dieses Pipeline-Projekt so wichtig und warum? Das ist, glaube ich, so eine Sache, die man
wem das wichtig ist.
Also warum Putin das so wichtig ist.
Na, weil er damit die ostmitteleuropäischen Staaten umgehen kann.
Genau, darauf wollte ich hinaus.
Ja, genau. Also es ist eigentlich ganz eindeutig, weil das ist halt ziemlich anstrengend, immer mit der Ukraine verhandeln zu müssen und Polen und so weiter, die sowieso ja Russland nicht so positiv gegenüberstehen. Das ist natürlich praktischer, wenn man dann direkt mit Deutschland verhandeln kann.
Beziehungsweise sogar bis hin zu mehrere andere westliche Staaten. Ich vermute auch, dass da zum Beispiel Dänemark mit dranhängen wird oder Frankreich oder die Benelux-Staaten. Also ich kann mir vorstellen, dass es da nicht nur um Deutschland geht, aber auch um Deutschland. Und Deutschland ist nun mal der wichtigste Faktor in der Europäischen Union. Also das ist halt ja ganz schön krass. Und ich glaube, das macht er damit auch deutlich. Und ich bin gespannt, wie die Europäische Union, insbesondere Deutschland, darauf reagieren wird, weil die USA da ja auch schon einen Blick drauf geworfen haben und gesagt haben, ja, wir finden eigentlich dieses Nord Stream 2 überhaupt nicht gut.
Ja, das stimmt.
Ja. Genau, das wären im Prinzip die aktuellen wichtigsten Sachen. Es gibt noch es gibt noch zwei interessante Entwicklungen zu den USA. Magst du noch was zu sagen?
Naja, ich würde da drin nächste Folge drüber sprechen, um ehrlich zu sein, weil um 20 Uhr deutscher Zeit heute wird das bekannt gegeben. Da braucht man, glaube ich, jetzt noch nicht so groß drüber zu reden.
Okay, also gut, dann machen wir das nächste Folge und das ist ja gut. Dann war's das, oder?
Genau, das war's dann.
Dann hab noch einen schönen Tag und ich muss jetzt arbeiten.
Yeah. Genau, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.